Ich begrüße zunächst erstmal alle, die hierher gekommen sind. Schön, dass ihr da seid. Die Veranstaltung ist vom Friedensbüro, von der DFGVK, von Radio Flora, von Karga, von mehreren Gruppen vorbereitet worden. Und wir finden, dass es auch eine gute Zusammenarbeit ist und vielleicht auch werden kann. Wir hatten auch Amnesty noch angesprochen, aber das hat leider nicht mehr aus verschiedenen Gründen geklappt. Ja, ich sage nur ganz kurz etwas noch zum Programm und dann soll es auch direkt losgehen. Thema ist der Iran, innenpolitische und außenpolitische Situation. Droht im Mittleren Osten ein Krieg? Fragezeichen. Das kann vielleicht zum Ende beantwortet werden oder wie auch immer, das werden wir sehen. Es geht um den Iran, aber es geht eben auch sehr stark um die Situation im Mittleren Osten, weil der Iran da ja eingebettet ist in die Gesamtsituation und die wollen wir hier auch mit berücksichtigen. Es geht um Wettrüsten, es geht um Terror im Innern des Iran und die Frage, wie weit dieser Terror auch mit der äußeren Situation zusammenhängt, zum Beispiel mit dem Erzfeind Saudi-Arabien. Es geht um Menschenrechtsverletzungen im Iran, auch wie sie sich verändert haben. Es geht auch ganz zentral um die Verantwortlichkeit des Westens oder des globalen Nordens, wie es inzwischen häufiger heißt. Und es geht dann zum Schluss vor allen Dingen auch darum, wie das, was wir hier heute Abend lernen, diskutieren, vertiefen, auch in Aktivitäten münzen kann. Ja, wir hoffen, dass es ein spannender Abend wird. Wenn wir zwischendurch eine kleine Pause machen, wenn das zeitlich hinkommt, haben wir auch Musik zur Verfügung. Vielleicht ist das ganz sinnvoll, aber wir müssen eben auch wirklich gucken, dass wir mit der Zeit hinkommen. Zunächst mal wird es ein Referat geben von Mossen. Da hängt schon etwas oder steht schon etwas an der Tafel gewissermaßen. Dann wird es persönliche Einschätzungen geben von iranischstämmigen Menschen, die hier aber schon zum größten Teil lange in Hannover leben. Dann wird es gehen um die Menschenrechtssituation. Das hatten wir gehofft, würde Amnesty machen. Die sind, wie gesagt, nicht gekommen. Das hat nicht geklappt. Da werde ich kurz was dazu sagen. Dann geht es auch um Fragen, was wissen wir vom Iran, wo sind Fragen, wo wissen wir vieles eben auch nicht. Dann nach einem Resümee, einer kurzen Einschätzung, wollen wir Schlussfolgerungen für unsere gemeinsame Arbeit ziehen. Soweit das Programm, wenn es da jetzt nicht heftige Widerstände gibt, wollen wir so verfahren. Okay, dann würde ich gerne Mossen das Wort geben. Vielleicht sagst du selbst zwei Worte zu dir. Ich glaube, das klappt besser, als wenn ich jetzt anfange, da etwas zu sagen. Danke.
Guten Abend allerseits. Herzlich willkommen. Erstmal danke an Friedensbüro und auch Radio Flora, Karga und andere Institute, die uns praktisch motiviert haben für diese Veranstaltung. Mein Name ist Mohsen Atai. Ich bin ein Bergbauingenieur und bin seit 79 in Deutschland. Also Bergbaustudium habe ich in Deutschland abgeschlossen. Das ist, hatte ich ganz kurze Resümee von mir. Aber wie ich auf die Idee gekommen bin, beziehungsweise über dieses Thema zu einer nicht Referat und nicht Vortrag, sondern wie ich erwähnt habe, eine Studie vorzuschlagen. Denn das ist, finde ich, das ist nicht eine Sache, dass praktisch in kurzer Zeit beschlossen werden kann. Man muss längere Zeit damit sich befassen und auseinandersetzen. Daher müssen wir tiefer in die Materie sein. Also Luft einhalten, Uhren einhalten. Wir wollen ein bisschen zurückdrehen in frühere Zeiten,
wie es alles
praktisch gewesen ist und woher wir sie diese Unruhe haben. Ich bin auf die Idee gekommen, deswegen diese Sätze von Erich Kästner, den wir alle kennen vielleicht, selbe Erich Kästner, was mir sagen hier nach seinem Namen benannt wurde. Wie ich das gesehen habe, dann habe ich gedacht, man kann praktisch Präventionen, an Prävention denken, rechtzeitig, wenn es irgendwas schief gehen soll, muss man anhalten. Denn er sagt, die Ereignisse von 1933 bis 1945 hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keine mehr auf. Das heißt, ich habe so verstanden, die Leute, die Deutschland, nicht nur Deutsche, auch ganz Welt hat unter dem Zweiten Weltkrieg viel gelitten. Man, nach seiner Aussage, man könnte das rechtzeitig stoppen. Und jetzt sind wir aber in dieser Zeit. Was machen wir, damit später mal nicht die Kriege sich fortsetzen in der Welt und so weiter. So, jetzt kommen wir tiefer in die Materie. Wir wollen über Iran reden. Wo ist Iran und von welchen Nachbarländern benachbart ist? Vielleicht hat man mehr oder weniger von Medien gehört im Laufe der nächsten 30 Jahre mehr oder nach letzten 38 Jahren nach der Sturz von Schah. Iran liegt im Mittleren Osten, Hauptstadt Teheran, östlich von Pakistan, Afghanistan und nördlich von früherer UdSSR bzw. Turkmenistan, Aserbaidschan und Kaspischen Meer. Nordwestlich Türkei und westlich, wie man in den letzten Monaten mehr hört oder in den letzten Jahren, Irak, Kuwait und Persischen Golf zum Jahr. Aber was wichtig ist, wo ich dann extra markiert habe, was sind das für Nachbarländer früher gewesen? Ne? Denn Afghanistan gehörte ganz früher dem Iran, aber von da unten weiter rechts, östlich waren früher Ex-Kolonien von Großbritannien gewesen, nämlich Indien. Denn Pakistan gehört auch, wie bekannt, früher mal dem Indien. Und was wichtig ist, was Iran als erdölexportierendes Land sehr praktisch berühmt ist, ist die Erdgasnachrichten im Sud-Iran und Südwest-Iran, aber auch am Kaspischen Meer. Sehr wichtig sind die Straße von Hormus, wo viel Öl in die ganze Welt exportiert wird. Nicht nur von Iran, auch von Vereinigten Emiraten und Saudi-Arabien oder anderen Staaten. Auch Iran früher. Das ist erstmal das, darauf kommen wir wieder zurück. Aber zurzeit ist ein Ist-Krisengebiet, wie man das gesehen, gehört hat, nachdem Donald Trump nach Saudi-Arabien gereist hat. Praktisch die ganze Region ist richtig Krisengebiet. Richtig Krieg läuft das in Irak, man hört das, was in Syrien geschieht, seit 2003. Ganz früher mal war Iran-irakischer Krieg und im Iran ist seit 1979 islamisch geprägte Regierung, sogenannte Islamische Republik, aber gleichzeitig ist Türkei und Erdogan als eine islamisch orientierte Präsident auch mit den Gedanken von früheres Osmanische Reich, wie wir da reden, ist auch eine Ursache für den Krisengebiet dort, wie man es sieht. Ja? So, und mein Fachherr als Tipor bin ich auf die Idee gekommen, damit wir etwas mehr über Iran wissen, in die Geschichte tief zu bohren. Nämlich 1979 ist Gründung der Islamischen Republik, Ende der Monarchie im Iran, Juni 1963. Da hörte man erstmal den Namen von Ayatollah Khomeini, der war Unruhe in diesem Monat, der hat einen Vortrag gehalten gegen Reformen, praktisch was der Schah vorgeschlagen hatte, aber auch gleichzeitig andere Dinge. Dann wurde er ins Exil geschickt nach Irak. Er war 15 Jahre dort. Da kommen wir wieder später dazu. Aber sehr wichtig, von Bedeutung her auch, ist im Militärputsch, angloamerikanischen Militärputsch im Jahr 1953, wo die letzte demokratisch gewählte Regierung von Dr. Mossadegh praktisch Sturz wurde, und dann kam der Schah wieder zurück von Ausland und praktisch durfte weiter regieren bis zum Jahr 1979. Aber sehr wichtig ist, was praktisch inzwischen geschehen ist, nämlich die Studenten, die Intellektuellen sind nicht einfach still geblieben, sie haben für Demokratie weiter gekämpft, bis zu es nicht mehr ging, und das war praktisch wichtigste Datum ist 7.12.53, entspricht 16. Azar 1332 noch iranische Zeit. Das war ein Militäreinmarsch in der Uni Teheran, wo die Studenten praktisch demonstriert haben gegen Reise von Richard Nixon, der Vizepräsident von Vereinigten Staaten. Und da wurden drei Studenten gerade mitten in der Vorlesungszeit, mitten in der Uni, wurden erschossen vom Militär. Seitdem nennt man diesen Tag Tag des Studenten, beziehungsweise war internationaler Tag des Studenten, als Solidarität mit Studenten, die an dem Tag das Leben verloren haben. Aber inzwischen hat es auch wieder mal praktisch immer die Suche nach Gerechtigkeit gegeben im Iran, denn Iran war zwischen den Jahren 1905 und 1911, früher war eine andere Dynastie vor Pahlavi-Dynastie drin, da waren Qajaren, und da haben die eine langjährige Kriege praktisch geführt, damit sie eine konstitutionelle Monarchie herstellen, wo dann praktisch das erste Parlament sogar im ganzen Orient, im Iran, entstanden wurde. Erstmal die Geschichte. Aber wer war Ayatollah Khomeini? Ich habe diese Spiegelmagazine von früheren Zeiten aufbewahrt. Das ist gerade, wo man damals einfach diese im Jahr 79 kurz gesehen hat, vielleicht an die Seite gelassen hat. Aber sieht man das? Wie ich das sehe, das ist gerade, wie man das vorgestern gesehen hat oder gehört hat, was in Hamburg geschehen ist. Das sind dieselben Andauer Eichler und Schwer. Ne? Und praktisch mit dem Khomeini wurde Iran nicht nur Schach gestürzt, sondern auch eine richtige Unruhe entstanden, wollte die Revolution weiter exportieren in den anderen Staaten, vor allem in den islamischen Staaten. Und dann hat er praktisch den Saddam Hussein provoziert. Saddam Hussein wurde von Kuwait und Saudi-Arabien oder sonst welche unterstützt und hat den Krieg begonnen. Der Krieg hatte 8 Jahre lang gedauert und hat viel für Iran und für Irak, für die ganze Region gekostet. Nicht nur Iran, sondern auch für die Umwelt. Wurde total beschädigt. Ne? Aber mehr über praktisch Unruhe im Iran, was im Jahr 78, 77 die Revolution begonnen hat. Da haben wir praktisch als Zeitzeuge, viele von uns, die hier sind, miterlebt. Da sind die Straßenkämpfe, was in Iran geschehen war. Und das ist die Zeit, wo wir alle miterlebt haben, dass der Schah praktisch als eine unbeliebte Persönlichkeit vom Iran das Land verlassen musste. Man hört in der letzten Zeit oft einmal Partei des Gottes, Hezbollah oder sowas, aber das habe ich mal nachgeschaut. Erstes Mal, wo dieses Wort ausgedruckt wurde, Partei Allah, war richtig von Schach. Das ist, was Spiegel ausgedruckt hatte damals. Und praktisch, denn der wollte so praktisch über die Religion als Instrument die Masse zufrieden halten, aber ist es ihm nicht gelungen. Das war nicht nur in Iran, sondern auch im Orient, denn das hat alles praktisch große Rolle auch in Europa gespielt, und in Deutschland hat es auch diese, vielleicht einige haben noch in Erinnerung, was das geschehen war, wo Schah im Jahr 1977 nach Deutschland gereist hat. Da kam eine Beno ohne Sorg aus Hannover ums Leben, lese ich vor aus Wikipedia. Beno Paul Johann ohne Sorg, 15. Oktober 1914 geboren in Hannover, wurde am 2. Juni in West-Berlin, war ein Student und Teilnehmer an der Demonstration am 2. Juni 1967 in West-Berlin gegen den Staatsbesuch von Schah Mohammad Reza Pahlavi. Dabei erschoss der West-Berliner Polizist Karl-Heinz Kuras den 26-Jährigen mit einem Pistolenschuss in den Hinterkopf aus kurzer Distanz. Sein gewaltsamer Tod machte ohne Sorg in ganz Deutschland bekannt und trug wesentlich dazu bei, dass sich die westdeutsche Studentenbewegung der 1960er Jahre bundesweit ausbreitet und radikalisiert. Sein Todestag gilt als Einschnitt der westdeutschen Nachkriegsgeschichte mit weitreichenden gesellschaftspolitischen Folgen. Aber kommen wir wieder zurück. Da muss man wieder über sich nachdenken, ob Revolution und Aufstand im Iran richtig islamisch gewesen ist. Da muss man vieles darüber nachdenken, wann, wieso die Revolution, was praktisch von Studentenbewegung, aus Studentenbewegungen entstanden hat, wieso ist islamisch geworden? Welche Kräfte haben diese Islamisierung ermöglicht? Welche Faktoren spielten oder spielen immer noch große Rolle? Fragen und Fragen, wie soll es weitergehen mit Iran, Islam und Religion? Wie die Religion bzw. Religionen gegen Frieden in der Region instrumentalisiert werden? Das ist praktisch bleibt immer eine große Frage und Rätsel. So. Das ist, wovon wir fürchten, ist das, wieso kriegt Donald Trump einen Goldmedaille von König Fahd, weil die etwa so Milliarden große Geschäfte abgeschlossen haben. Wofür will, hat die Saudi-Arabien diese Waffen? Das ist gerade, was man sich fürchten müsste, wenn wir wieder zurückkommen zu iranischen Landkarte und Region. Wenn es dort einen Kriegsausbricht zwischen Saudi-Arabien, Hochburg von Sunniten und Iran, Hochburg von Schiiten, glauben, dann ist das eine Weltkatastrophe bzw. eine Katastrophe, die in der Geschichte eine starke Rolle spielen kann. Denn Kriegsgefahr ist immer noch da. Das habe ich auch entnommen, glaube von Fokus. Denn sobald Katar, der auch von Emiraten ist und mit Iran gut befreundet ist, etwas mehr mit Iran geblufft hat, hatte Ultimatum gekriegt aus Riad und die Grenzen wurden abgeschlossen und Katar leidet jetzt unter praktisch starkem Mangel sogar an Lebensmitteln und sonst welche und wurde von Iran unterstützt. Das sind alles Zeichen, was ein Krieg geben kann. So, meine bisherige Zusammenfassung. Die Veränderungen im ölreichen Iran wurden aus der aktuellen Geschichte des Landes und aufgrund der historischen Ereignisse in den Nachbarländern im letzten Jahrhundert hervorgerufen. Besondere Faktoren sind innere Bewegungen nach Freiheit und Gerechtigkeit, äußere Einflüsse Macht der kolonialen Länder wie Amerika, England oder europäische Industrienationen. Was wir wünschen, mit Frieden beruhen, Kriege vermeiden, Frieden schaffen ohne Waffen. Die Welt braucht eine Umarmung. Millionen Menschen pilgern in den Frieden, werden Teil dieser Bewegung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke, Mossen. Wenn jetzt nicht direkte Fragen sind an Mossen oder zu dem, was vorgetragen ist, würde ich gerne gleich weitermachen mit den Erfahrungen von Menschen hier, iranischstämmigen Menschen, die seit langem aber in Hannover leben und die einfach etwas kurz sagen können zu den Gründen, warum sie aus dem Iran weggegangen sind und ihren Erfahrungen bei der Flucht und vielleicht auch bei der Ankunft, aber nur ganz kurz, also 3 Minuten jeweils, weil sonst kommen wir mit unserem insgesamt unserem Programm nicht rund. Also wenn jetzt nicht eine Frage ist, die jemandem so auf der Seele brennt, würde ich gerne weitermachen und frage, wer von den Anwesenden würde etwas dazu sagen können, wollen.
Guten Abend, mein Name ist Ferdus Munawadi, ich bin von Karga. Wir haben heute 2 Freundinnen, die aber ein kleines Korrektur, die gar nicht lange hier sind, die gehören zu den Personen, die in den letzten 2 bis 4 Jahren nach Deutschland geflüchtet sind und die werden auf Persisch kurz erzählen, die Gründe, warum sie das Land verlassen haben und sie nach Deutschland gekommen sind. Und dann werde ich auch übersetzen kurz. Ich gebe das Wort erst an Mehrnuch und danach wird dann Mariam einige Sätze erzählen.
Guten Abend, ich bin Mehrnuch. سلام عرض میکنم من مهنوشم با چیزهایی که شنیدید از آقای محسن به کشیشتهی که از ایران برای شما گفت میتونم بگم که خیلی راحت میتونیم بگیم که ما یه کشوری داریم که یه دیکتاتور توش داره حکومت میکنه قبل از هر چیز من این که چرا پناهندم اینجا میخوام یه تصویر برای شما بسازم یه تصویر کوچولو و شما رو ببرم به زمانی که توی یک خونه یک مادر، پدر و 2 تا دختر که با هم زندگی میکردن و یه زندگی معمولی و شادی داشتن. دیگه دیگه میخوایی
باید؟ شلوی. Ich bitte euch in der Zeit, wo die beiden hier sitzen, bitte nicht fotografieren und nicht aufnehmen. Das ist ihr Wunsch. Deswegen würde ich Sie bitten, dass Sie das auch dann lassen. So ganz kurz vielleicht, Sie meint halt mit dem, was jetzt Mohsen vorhin erzählt hat, sind ja auch Zeichen dafür, dass es Iran ein diktatorisches Land ist und sie würde gerne in der kurzen Geschichte erzählen und euch dann einfach mal in ihrem Kindheit zurückbringen, in der Zeit, wo die Ereignisse ihre Leben bis jetzt geprägt hat.
و توی این خانواده پدری بود که خودش توی فقر زندگی میکرد و فقر رو با تمام وجودش لمس کرده بود و همخاطر همینطور که بزرگتر شده بود به دانشگاه رفته بود به محیط اطرافش دقت بیشتر کرده بود به این نتیجه رسیده بود که برای به دست آوردن حقوق برابر برای همه انسان ها مبارزه کنه و یک فعال سیاسی شد
Sie hat in einer Familie gelebt mit 2 Töchtern, sozusagen 2 Geschwister und der Vater, der von einer armen Verhältnisse kam und aber trotzdem studiert hat und auch mit der Zeit über die Situation, Menschenrechtssituation und alles, was in diesem Lande halt vor sich ging, auch sich informiert hat und auch aus diesen Gründen dann auch den Weg gegangen ist, dass er politisch aktiv geworden ist.
من زندگی معمولیمو داشتم تا اینکه یک روز صبح ساعت 7 صبح وقتی که خواب بودم با صدای که یک نفر دستش روی زنگ گذاشته بود با زنگ ممتد از خواب بیدار شدم و همه خانواده به غیر از پدرم به دم در رفتن. یک پاسدار با اسلحه وارد خانه شد و می‌خواست که به دنبال پدر من بود.
Eines Morgens, ganz früh um 7 Uhr, klingelte die Tür und sind dann halt die Mutter mit den beiden Schwestern sind vor der Tür gegangen, wo der Vater aber drinnen geblieben ist und die waren da, um den Vater abzuholen.
Und mit dem Angriff der Mamur, Polizei oder Pastor, war der Kunde und der Vater meine Wurde und nach 9 Monaten der Sendung erdammt wurde.
Der Vater ist mitgenommen worden im Gefängnis und nach 9 Monaten im Gefängnis ist er hingerichtet worden.
سالهای کودکی من که با وجود اینکه دختر شاده بودم ولی همیشه در خیال من لحظه اعدام پدرم و رفقاش بود و میتونم بگم که تفریح آخر هفته من، حالا تفریح نه، ولی یکی از گردش های آخر هفته من این بود که سر قبر پدرم میرفتیم و اونجا بازی میکردیم.
So der ich war ein fröhliches Kind, aber natürlich ist das, was da in unserem Leben passiert ist, hat mein ganzes Leben geprägt und einer von den häufigen Besuche, die wir fast jeden Freitag hatten, war am Grab meines Vaters im Friedhof.
به حال من این گشیشتر برای شما گفتم که یه تصویر کوچولو از کودکیم داشته باشن و همیشه من اعدام برام موضوعی بود که ذهنمو بهش جلب میکرد و با خودم میگفتم که چرا باید آدمها از بین برن فقط به خاطر یک باور و یک اعتقاد سیاسی. بزرگتر شدم و بدون شک درگیر مسائل سیاسی جامعه‌ام که یکیش اعدام بود، اتفاقهایی که برای زنها میافتاد و من فعالیت مخفیانه خودم رو توی کشورم داشتم.
Die Frage der Hinrichtung und warum, wenn die Menschen sich gegen Diktatoren oder gegen Ungerechtigkeit zu Wehr setzen, warum die gesperrt werden, warum die hingerichtet werden, war die Frage, die mich von Anfang an begleitet hat, beschäftigt hat. Und das war für mich dann auch ein Grund, wo ich auch sehr intensiv in mein ganzes Leben die Frage nachgegangen bin und nach wie vor auch nachgehe. Und das waren dann auch eine von den Gründen für mich, die ich auch das Land verlassen habe.
تنها چیز به خاطر اینکه فرصت کم دارم، تنها چیزی که میخوام راجبش حرف بزنم کشتار دهه 60 یا سال 80 که تعداد خیلی زیادی از آدمهایی که توی زندان بودن فعالین سیاسی رو در یک زمان مشخص بدون محاکمه اعدام میکنن و آمار بسیار بالای از این اعدام ها هست و این یه جنایتی که جمهوری اسلامی انکارش میکنه، بعد از گذشت این همه سال انکارش میکنه و مقاومت میکنه برای اینکه آدمها باور کنن که این جنایت اتفاق نیفتاده. من اینجا هم فعالیتمو ادامه دادم و در کنار بقیه آدمهایی که سالها اینجا فعالیت کردن، اپوزیسیونهای خارج از کشور، مبارزه میکنیم برای اینکه نذاریم انکار بکنن. و به خصوص من این تیکه آخر میگم، در یک سال گذشته که اصرار زیادی جمهوری اسلامی داره برای انکارش و سعی میکنه با ساختن فیلم های متفاوت و بگه که این اتفاق نیفتاده.
Die Massenhinrichtung, die im Iran in der 80er Jahre gegeben hat, ist es dann also natürlich wird von der Seite der iranischen Regierung ganze Zeit ignoriert und die geben immer noch nicht zu, dass diese Massenhinrichtung im Iran stattgefunden hat, wo dann über tausende Menschen innerhalb kurzer Monaten hingerichtet worden sind, ohne ein Gerichtsverfahren. Und für sie ist auch wichtig oder auch einer von den Gründen, die auch so politisch aktiv ist, damit das, was im Iran passiert ist, diese Massenhinrichtung in den 80er Jahren, nicht in Vergessenheit geraten wird und dass es dann immer wieder Thema wird und eine von den ihren, sagen wir mal, Ziele oder auch das, was sie momentan oder die letzten Jahre auch sehr intensiv versucht und das, was auch im größten Teil iranische Opposition versucht, dass die Namen von den Personen, die damals hingerichtet worden sind, wo die auch in den anonymen Gräber gekommen sind oder auch in einem Ort, wo diese Menschen begraben sind, wo auch die vielen Namen dann noch nicht bekannt sind, werden in den ganzen letzten Jahren versucht, sehr gezielt die Namen zu finden, damit diese Menschen nicht in Vergessenheit geraten werden.
و در انتها میخوام بگم که من از کودکی توی کشور خودم به عنوان شهروند شناخته نشدم، یعنی هیچ جوری ما رسمیت نداشتیم، نمیتونستیم درس بخونیم، به دانشگاه بریم، نمیتونستیم کار دولتی بکنیم و متاسفانه بعد از 5 سال که من توی دویچلند هستم اینجا هم هنوز من به عنوان شهروند پذیرفته نشدم و دلدول دارم.
Nach der Hinrichtung meines Vaters waren wir als Familie nie in der Lage, normal zu leben oder in der Öffentlichkeit zu arbeiten oder Universität besuchen, weil als eine Familie, die diese Stempel hatte, waren diverse Möglichkeiten oder Bildung, jegliche Art von Bildung war für uns dann nicht, normal, nicht erlaubt und wir dürften auch nicht dann in den öffentlichen Dienst oder meine Mutter dürfte auch nicht in den öffentlichen Dienst arbeiten oder auch Zugang zur Uni war für uns gesperrt, weil die Kinder einer hingerichtete Mann waren oder eine Oppositionelle waren. Und leider Gottes, da habe ich mich nie als Bürger im Iran gefühlt. Und hier bin ich auch seit 5 Jahren hier, wo ich auch leider immer noch nicht nach 5 Jahren auch das Gefühl habe, dass ich ein Bürger dieses Landes bin, weil ihr Asylantrag ist 2-mal abgelehnt worden. Sie hat jetzt Duldung und es ist auch leider wieder vor kurzem eine Ablehnung gekommen, wo wir dann noch dabei sind zu gucken, dass es da vielleicht einen anderen Weg nimmt. Aber seit 5 Jahren geht diese Verfahren noch und es ist noch kein Abschluss in sich. Vielen Dank. Jetzt erzählt Mariam einige Sätze über sich.
Salam, Mariam Hassan. قرار شده که یه سری اطلاعات دادم در مورد ایران و چی شده که من ایران رو ترک کردم و الان تو آلمان دارم زندگی میکنم. سال 82 من تو دانشگاه ستاره‌دار شدم. تو 18 سالگی اجازه نداشتم دیگه در دانشگاه تحصیل کنم و علتش هم این بوده که پدرم و عموم سیاسی بودن و از ایران خارج شده بودن.
So, sie hat ja sozusagen seit 2013 hat sie ja mit der Universität angefangen. Es gibt einen Ausdruck, das nennt man Sterne bekommen. Wenn die Studenten, die im Iran aktiv sind oder politisch sich aktiv einsetzen gegen Menschenrechtssituationen, die werden sozusagen gestempelt in dem Form, dass sie natürlich aus der Uni rausgeworfen werden. Und das ist ihr nach einem Semester 2003 passiert. Und dadurch, weil der Vater und der Onkel beide aktiv waren und das dann erfahren worden ist von der Seite der Regierung, deswegen hat sie nach einem Semester Studiumverbot bekommen und musste dann die Uni verlassen.
بعد از اینکه از دانشگاه ستاره‌دار شدم و اجازه نداشتم وارد دانشگاه بشم از طریق یکی از اساتید دانشگاه به صورت خصوصی کار شبکه رو یاد گرفتم که از همون طریق هم وارد فضای سیاسی شدم.
Sie hat aber natürlich das Glück gehabt, dass einer von den Dozenten an der Uni, als er erfahren hat, dass sie jetzt Studiumverbot bekommen hat, hat sie ihr angeboten, dann die Arbeit, Netzwerkarbeit ihr beizubringen, Programmier beizubringen und dass sie dann auch als Blogger angefangen hat zu arbeiten.
Karaman, Mubaraza ba sansur dakhil Iran, chon defa mikonam az huquq azadi bayan va ehtilal rasani, chon e'tiqad daram ke تا ما زمانی که نتونیم در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی آگاهی داشته باشیم همیشه هم سانسور داریم هم سرکوب میشه تفکرات و عقایدمون.
Ihre Aktivitäten und ihre Arbeit als Blogger ist ja sozusagen Öffentlichkeitsarbeit gegen Zensur, jegliche Zensur im Iran. Und sie ist der Meinung, dass es deren Aufgabe oder unsere Aufgabe ist, möglichst viele Öffentlichkeitsarbeit machen und die Situation der Menschenrechtsverletzung im Iran durch diesen Aktivitäten bekannt zu machen.
به خاطر این فعالیتم سال 88 به مدت 5 روز توی زندان و 2 ماه در زندان اوین زندان بودم و در سال 91 هم به مدت 43 روز انفرادی بودم.
Aus diesem Grund, dass sie als Blogger aktiv war, ist sie 2-mal im Gefängnis gewesen, 1-mal 5 Tage und 1-mal für 45 Tage, wobei die 2. Mal war sie in der Isolierhaft.
بعد از 43 روز انفرادی با وسیقه 850 میلیون تومانی که بابا بزرگم گذاشت من تونستم آزاد بشم و به کمک بابا بزرگم تونستم از ایران فرار کنم.
Durch die Unterstützung und Hilfe von ihrem Großvater ist sie mit einem Kaution in Höhe von 250.000 Euro ist sie freigekommen und somit hat sie das Land verlassen über Türkei und ist sie dann praktisch rausgekommen.
کسی قرار بود از ترکیه منو بیاره اونم فرار کرد و من 1.5 ماه تو مرز بین ترکیه و سوریه با سوریه زندگی کردم و بعد به کمک یکی از سوریه تونستم از روی زمینی وارد خاک آلمان بشم.
Sie sollte von der Türkei aus sozusagen weiterhin nach Deutschland gebracht werden, aber derjenige, der sozusagen auch Geld bekommen hat, hatte das dann die Aufgabe nicht gemacht und somit war sie über anderthalb Monate in einem Lager mit einem Zelt und war sie über anderthalb Monate mit den syrischen Familien, hat sie in diesem Zelt verbracht, mit denen gelebt, bis dann halt noch eine Person gefunden worden ist, wo sie dann weiterhin von der Türkei aus nach Deutschland gebracht worden ist.
الان هم تو آلمان میخوام که فعالیتم رو ادامه بدم چون واسه من مهمترین چیز اینه که به مردم کشورم آگاهی بدم و جمهوری اسلامی هیچ وقت دلش نمیخواد که مردم کشور من آگاه باشن به مسائل اجتماعی و سیاسی روز.
Sie gehört zu den Glücklichen, die dann ihre Asylanerkennung bekommen hat. Und da sieht sie auch natürlich als ihre Aufgabe, dass sie weiterhin diese Aktivitäten auch in diesem Lande weitermacht, weil sie möchte, dass diese Arbeit als Oppositionelle oder auch die Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachung, die Menschenrechtsverletzung, alles, was im Iran passiert, weiterhin hier aktiv versucht, das dann halt zu veröffentlichen und dabei zu bleiben.
Ganz herzlichen Dank für diese Berichte, die, denke ich, wirklich auch an die Nieren gehen und wirklich zeigen, wie mit Menschenleben umgegangen wird. Wir haben hier noch mehr Leute, die vielleicht noch etwas sagen würden. Mina, Fahonde oder Hussein. Ich weiß nicht, wer jetzt noch etwas, nicht allzu lang, aber doch aus eigener Erfahrung sagen würde. Fahonde kommt nach vorne, okay.
Mohsen hat mit einem Satz angefangen. Ich wollte sagen, dass Kampf gegen die Islamische Republik im Iran wurde auch nicht spät angefangen. Nur zwei Wochen nach der Revolution kommt Befehl von Khomeini über die islamische Bekleidung von Frauen und Frauen haben angefangen, gegen diesen Befehl zu kämpfen. Und bis jetzt, dieser Kampf geht weiter. Und dann hat ein paar Monate, vielleicht ein Jahr, die kurdische Leute, kurdische Bevölkerung Iran hatten angefangen zu kämpfen, weil sie wollten auch ihr Recht, ihre Autonomie und ein besseres Leben in einem Land, das viel Geld gibt, Öl und Gas und auch Minerale. Und das Regime hat diese Forderung zerschlagen, weil wollte nicht vor die Bevölkerung das Geld ausgeben. Und dann auch gab im Nord-Iran Volke, die vor konnten als ein Vorbild gesehen werden. Sie haben auch Räte gebaut und gegründet im Turkmen-Sahra, die turkmenische Bevölkerung, Volk von Iran. Sie wurden auch zerschlagen. Und die berühmten Leute von dieser, als Führer dieser Bewegung, wurden einfach getötet. Und es geht bis jetzt der Kampf weiter. Ich war auch eine von Tausende, Zehntausende oder Hunderttausende Leute, die gegen diese Barbarei gekämpft haben. Ich wurde auch, wie viele, verhaftet. Ungefähr 7 Jahre war ich im Gefängnis. Ich habe ein Massaker im Gefängnis erlebt, die nie vergessen kann. Aber das Regime will ihren Tat schweigen und sagen, dass wir haben nichts gemacht. Und kürzlich vor einem Monat ein von diese Regierungspersonen hat gesagt, die Leute, die so gemacht haben, die Justiz, sie sollen Medaillen bekommen, weil sie haben sehr gut gemacht. Und in diese zwei, drei Monate wurden, ich weiß nicht wie viel, Zehntausende oder so, ich weiß nicht, hingerichtet. Wir haben vor 10 Jahren ein Sammelbuch vorbereitet. Da gibt es mehr als 5000 Namen. Aber es gibt in jede Ecke von Iran Massengraben, die man weiß nicht, wem gehört und wer da sind. Aber die es gibt ein berühmter Friedhof an der Nähe Teheran, das heißt Khavaran, und viele Tausende dieser hingerichteten Leute wurden im Massengrab begraben, aber sie konnten nicht das schweigen. Es wurde bestimmt, und die Familien dieser Leute haben das entdeckt, weil das Regen hat die Schleime weggenommen und dann die Körper von Hingerichteten zeigt sich als Zeuge, dass wir sind hier. Und ja, das war meine Geschichte. Ich habe meine Erinnerung von diesen 7 Jahren in ein Buch geschrieben, es heißt Mein Albtraum, da gibt es dort. Das ist eine Kleinigkeit von so viel Erinnerung von Gefängnis. Ich habe viele Freundinnen dort verloren, wo sie wurden hingerichtet. Und auch ich habe viel Folter und so gesehen. Das war ein Teil von meinem Leben, das immer hat Einfluss auf mich. Dankeschön.
Danke, Frau Hondel. Ich denke, die Berichte sind alle sehr erschütternd. Ich glaube, wir hören jetzt noch etwas von Hossein. Und dann können wir mit dem Programm vielleicht auch einfach weitermachen.
Ja, vielen Dank und guten Abend von meiner Seite auch. Nachdem ich Bruntit angesprochen habe, dass ich auch was erzähle über meinen Fluchtgrund, habe ich es eine gute Idee gefunden, weil jede Lebensgeschichte widerspiegelt die politische und gesellschaftliche Situation im Land. Warum die Leute flüchten, das bedeutet, passiert was da. Und weil kurze Zeit ist, und ich bin auch in Schahzeit auch aktiv gewesen, deswegen habe ich einige Phasen ausgesucht und lese ich vor, damit weniger Zeit nimmt. Und wenn man erklärt, dauert länger und braucht man viel mehr Zeit. Ich bin 1954, ein Jahr nach dem Putsch, was Mossad erzählt hat, gegen Mossads Regierung in einer Mittelschichtfamilie in Kermanshah im Westen Irans geboren. Als ich 14 Jahre alt war, habe ich mit gesellschaftlichen Themen und Religion auseinandergesetzt, vom Gott und Religion verabschiedet und mich mit sozialen und gesellschaftlichen Themen aktiv beschäftigt. 1970 war ich als 16-jähriger Schüler in politischer Gefangenschaft des Schah-Regimes gewesen. 1979 als linker Aktivist war ich in der Revolution gegen das Schah-Regime beteiligt. Nach der Machtübernahme der islamischen Kräfte gegen die neue Diktatoren organisiert und öffentlich gekämpft. 1980 müsste ich wegen aggressiven Unterdrückung untertauchen. Ein Jahr später wurde ich verhaftet und nur durch Zufall konnte ich nach 6 Monaten auf freien Fuß kommen und habe ich diese Massaker, die Pfarrfunde erzählt hat, überlebt. Wenn ich im Gefängnis gewesen, dann würde ich auch hingerichtet. Trotz schwieriger Situation habe ich nicht aufgegeben und unter verschiedenen Namen und Arbeiten und mehrmals Wohnungswechsel weitergekämpft. 1985 bemerkte ich, dass ich im Falle der Geheimdienstbeobachtung gefallen bin und nach einem gefährlichen Prozess konnte ich flüchten und über Türkei zufällig in Deutschland landen. Am Anfang habe ich gehofft, dass Exil nicht lange dauert, aber jetzt ist es über 30 Jahre vergangen und ich bin hier Mitbürger geworden. Und Kampf gegen das islamische Regime im Iran in anderen Form und Weise geht weiter. Die Diktatoren sind hartnäckig, aber die Freiheitskämpferinnen sind noch hartnäckiger. Und nur diese haben die Zukunft. Und ich freue mich, dass ihr hier seid. Und ich muss was korrigieren, was Mohsen gesagt hat von Erich Kästner. Es ist für neue Kriege, die jetzt kommen, nicht was im Iran geschehen ist und viele, wie du gesagt hast, Pfarrhunde gekämpft und Kampf verloren haben gegen Islamisten. Das ist, Islamisten haben so Revolution übernommen, weil mehrere Möglichkeiten hatten und die anderen, die Andersdenkenden, diese Möglichkeiten, die Islamisten im Iran von Moscheen oder was anderes, diese Möglichkeiten unter Schützung von CIA-Geheimdienste und ganze diese Sachen, die hatten nicht. Und Revolution ist verloren gegangen, trotz Schah-Sturz.
Ja, auch dir ganz herzlichen Dank, Hossein. Auf diese Weise, glaube ich, kriegt das, was passiert ist an Gewalt, Unterdrückung, Massenhinrichtungen und Ähnlichem, ein Gesicht für uns alle, aber auch die Hoffnung, die du gerade eben ausgedrückt hast. Das finde ich ganz wichtig, weil ich denke, wir wollen ja alle etwas tun und am Ende dieser Veranstaltung auch überlegen, was wir gemeinsam tun können. Bevor dann hoffentlich ihr alle Fragen und Diskussionsbeiträge mit hier reinbringt, möchte ich noch kurz etwas zum Iran und zum Völkerrecht, zur Menschenrechtssituation im Iran sagen. Und dann, wie gesagt, öffnen wir die Veranstaltung für alle. Der Iran war 1945 eines der 51 Gründungsmitglieder der Vereinten Nationen. Der Iran, damals unter Schah Mohammad Reza Pahlavi, noch eine konstitutionelle Monarchie. Dieser, also der Schah, hatte in seinem als Weiße Revolution bekannten Reformprogramm viele wirtschaftliche und gesellschaftliche Erneuerungen geplant und durchgeführt, zum Beispiel das Frauenwahlrecht. Er hatte 2 Schlüsselabkommen für Menschenrechte der UNO über bürgerliche, politische, wirtschaftliche und soziale und kulturelle Rechte abgeschlossen. Dazu gehörte auch ein Abkommen zur Beendigung aller Formen von Rassendiskriminierung. Der Iran war dennoch weit entfernt davon, ein demokratischer Rechtsstaat zu sein. Insbesondere die Willkür des iranischen Inlandsgeheimdienstes war verhasst. Der bis heute populäre Premierminister Mohammad Mossadegh, von dem ja auch eben schon mal die Rede war, verfolgte in seiner Politik 2 Hauptanliegen. Zum einen setzte er sich für die Verstaatlichung der Erdölindustrie ein, die per Gesetz 1951 vom Parlament verabschiedet wurde.
Zuvor hatte der Schah Mossadegh mit Zustimmung des Parlaments zum Premierminister ernannt. Nun musste er die weiteren Verhandlungen mit der mehrheitlich im britischen Besitz befindlichen Anglo-Iranian Oil Company führen. Die britische Regierung, die die Einnahmen der Anglo-Iranian Oil Company benötigte, organisierte einen Boykott iranischen Öls, was den iranischen Staat an den Rand des Bankrotts brachte. Mossadegh und seine Anhänger sahen allerdings außerdem die Rolle des Schahs als symbolisch an und wollten dem Schah verfassungsmäßige Rechte absprechen. Die Spannungen erreichten 1953 den Höhepunkt, der Schah floh aus dem Land. Mossadegh wurde wenig später mit Hilfe des CIA gestürzt. Der Schah kehrte zurück und errichtete in der Folge mit Unterstützung der USA eine Autokratie. Mossadegh wurde verhaftet und von einem Militärtribunal zum Tode verurteilt, seine Strafe allerdings auf 3 Jahre Gefängnis reduziert. Bis zu seinem Tod 1956 lebte er unter Hausarrest. Neue Verhandlungen mit einem internationalen Konsortium von Ölgesellschaften führten schließlich zu einem Abkommen, das bis zur ersten Ölkrise Bestand hatte. 1979 beschlossen westliche Politiker auf einer Konferenz, den Schah nicht mehr zu unterstützen und das Gespräch mit Ayatollah Ruhollah Khomeini zu suchen. Ich werde wahrscheinlich die Namen alle nicht so richtig aussprechen, aber ihr möget mir das verzeihen. Der Schah Pahlavi verließ den Iran. 1979 begann die Islamische Revolution. Gut organisierten iranischen Islamisten gelang es, Schlüsselpositionen zu besetzen und die Islamische Republik Iran nach ihren Vorstellungen zu errichten. Seitdem ist der Iran eine theokratische Republik, die von schiitischen Geistlichen geführt wird, an deren Spitze der Religionsführer die Macht auf sich konzentriert, kontrolliert wird er nur vom Wächterrat. Die neuen Machthaber töteten willkürlich mehrere tausend Andersdenkende. Die genaue Zahl der Hingerichteten ist nach wie vor unbekannt. Im Juli 1988 begann die Massenhinrichtung politischer Gefangener im Iran in der Regierungszeit des Premierministers Hossein Mousavi oder so. Die Hinrichtungen erstreckten sich über einen Zeitraum von 5 Monaten. Politisch Aktive flohen aus ihrem Heimatland. Wie wir wissen und gehört haben eben, schafften es auch viele nach Hannover und blieben hier politisch aktiv. Die Mehrheit der Hingerichteten waren Mitglieder der Volksmujahedin. Betroffen waren aber auch Mitglieder kleinerer, vor allem linksgerichteter Oppositionsgruppen. Die Hinrichtungen waren ein in der Geschichte Irans beispielloser Akt von Gewalttätigkeit. Beispiellos in der Form, Intensität und der Art und Weise, wie Hinrichtungen ausgeführt wurden. Mit dem Begriff Kettenmorde wird eine systematische Serie von Morden und des Verschwindenlassens von Personen in den 1990er Jahren im Iran bezeichnet, der vor allem oppositionelle Intellektuelle zum Opfer fielen. Mehrere Geheimdienstmitarbeiter wurden 2001 in einem sehr umstrittenen Prozess wegen Mordes verurteilt. Zum Sündenbock wurde offiziell der stellvertretende Informationsminister benannt, der im Gefängnis Selbstmord begangen haben soll. Wahrscheinlich aber stammten die Befehlsgeber aus den höchsten Rängen der iranischen Staatsführung, sollten aber nicht als vom Staat angeordnet wahrgenommen werden. Zu den verwendeten Mordarten gehörten inszenierte Autounfälle, Raubüberfälle mit Schießereien, Hinrichtungen durch Messerstechereien, Erdrosselungen sowie Giftspritzen, mit denen ein Herzinfarkt vorgetäuscht wurde. Offiziell bekennt sich der Iran nach wie vor zu den UN-Menschenrechtsverträgen, bricht diese aber seit der Gründung der Islamischen Republik 1979 offen und in einem Ausmaß wie kaum ein anderes Land der Erde. Auch wenn weiterhin Menschenrechtsverträge ratifiziert oder unterschrieben werden. Weder unterzeichnet noch ratifiziert hat der Iran unter anderem die Anti-Folter-Konvention, die Frauenrechtskonvention und die Konvention zur Abschaffung der Todesstrafe. Die Frauenrechtskonvention war nach intensiver Diskussion im Jahr 2004 bereits vom iranischen Parlament angenommen worden. Der islamische Wächterrat verbot sie jedoch umgehend als unislamisch. Vertreter der Islamischen Republik nennen die Menschenrechte immer im Zusammenhang mit islamischen Prinzipien. Diese seien die Grundlage des iranischen Rechts und göttlichen Ursprungs und stünden deshalb auch über den von Menschen gemachten Gesetzen, also auch über den Menschenrechten. Die Menschenrechtspolitik des Iran sei eine Reflexion der nationalen und regionalen Besonderheiten sowie der kulturellen, historischen und religiösen Hintergründe. Dies stehe nicht im Konflikt mit ihrer internationalen menschenrechtlichen Verpflichtungen. Auspeitschen, Steinigen und Kreuzigen sollen nicht als Folter benannt werden, sondern als islamische Strafen. Die Unterdrückung von Frauen als deren Schutz. Wer Menschenrechtsverletzungen im Iran kritisiert, wird als westlich überheblich diffamiert. Im Iran auch gelegentlich offen als Satan. Der Iran wird daher trotz aller Diplomatie durch die Gremien und Sonderberichterstatter der UNO so oft kritisiert wie kaum ein anderes Land der Erde. Da sich die iranischen Regierungen weigern, die Menschenrechtsverletzungen in ihrem Land zu beenden, haben die UN-Resolutionen zum Iran über Jahre oftmals dieselben Verstöße festgestellt. Ich gebe ein paar Beispiele aus einer Resolution der UN-Generalversammlung aus dem Jahr 2012. Zum Beispiel Folter und grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlungen oder Strafen, namentlich Auspeitschen und Amputationen. Und große Anzahl von Hinrichtungen, die unter Missachtung international anerkannter Garantien durchgeführt werden, namentlich öffentliche Hinrichtungen und Hinrichtungen von Minderjährigen. 216 sollen mindestens 530 Menschen hingerichtet worden sein. Weiterhin Personen in Gefangenschaft, deren weiterhin eine Verurteilung zur Hinrichtung durch Steinigung droht. Zunehmende Diskriminierung und andere Menschenrechtsverletzungen gegen Angehörige religiöser Minderheiten, ob anerkannt oder nicht, unter anderem Christen, Juden, Sufis, sunnitische Muslime und derjenigen, die sich für sie einsetzen. Festnahme und gewaltsame Unterdrückung von Frauen gehört auch dazu, die ihr Recht, sich friedlich zu versammeln, ausüben, sowie die Verhängung von Strafen gegen diese Frauen, eine Einschüchterungskampagne gegenüber Verfechtern der Menschenrechte von Frauen und die fortdauernde Diskriminierung von Frauen und Mädchen im Gesetz und in der Praxis. Fortdauernde, systematische, schwerwiegende Einschränkungen der Freiheit, sich friedlich zu versammeln und die Vereinigungsfreiheit sowie die Meinungsfreiheit und des Rechts der freien Meinungsäußerung. Ja, das ist eine ganze Menge und ich denke, wir haben eben anschauliche Beispiele dessen schon bekommen. Dies ist nochmal ein Hintergrund mit Zahlen und Materialien, die in verschiedenen Veröffentlichungen benannt worden sind. Ja, das dazu, zu den Menschenrechten und dann von mir aus jetzt gerne zu allem, was bisher gesagt worden ist, Fragen, Kommentare, Äußerungen, welcher Art auch immer.